Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem 4. Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Und zwar wollen wir heute auf die Verse 8 bis 11 hören. Matthäus Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Das ist die dritte Versuchung in dem Versuchungsbericht, der uns bei Matthäus überliefert wird. Wir hören das Wort Gottes. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg. Und er zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Mit diesem geradezu triumphierenden Ausspruch endet der Bericht über die Versuchungen Jesu im Matthäusevangelium. Allerdings wäre es ein großes Missverständnis, aus dieser Aussage zu folgern, dass damit von nun an sämtliche Versuchungen bei Jesus vorbei gewesen wären. Das Gegenteil war der Fall. Im Lukas-Evangelium heißt es am Schluss des Versuchungsberichtes, dass der Teufel, nachdem er alle Versuchungen vollendet hatte, von ihm eine Zeit lang wegwich. Eine Zeit lang wich er. Es blieb also keineswegs bei diesen drei Versuchungen, von denen wir hier am Beginn des Auftretens Jesu in der Öffentlichkeit lesen. Vielmehr war Jesus während seines gesamten irdischen Lebens Satan, dem Versucher, ausgesetzt. Denken wir zum Beispiel daran, dass Jesus einmal zu Petrus sagte: Weiche von mir, Satan. Matthäus 16. Dieser Ausspruch ist nicht so zu verstehen, dass Jesus hier Petrus mit dem Satan identifizierte. Jesus setzte hier Petrus nicht mit dem Satan gleich. Aber unser Heiland erkannte hier, dass hinter dem, was Petrus ihm vorschlug, der Satan steckt. Der Vorschlag des Teufels war also, nicht den Weg zum Kreuz zu gehen, also den Weg, den Gott, der Vater, seinem Sohn verordnet hatte. Tu das nicht. Wehe, bewahre davor. Unserem Heiland war klar, dass der Teufel ihn fortlaufend umkreiste. Und je näher Jesus Christus zum Kreuz kam, desto enger wurden diese Umkreisungen. Und unmittelbar vor der Kreuzigung sprach Jesus dann davon, dass er sich in der Stunde der Macht der Finsternis befindet. Die Stunde der Macht der Finsternis. Heute geht es um die dritte Versuchung. Die erste Versuchung, sie bestand darin, wir erinnern uns, dass Jesus nach 40 Tagen des Fastens Hunger hatte. Und dass der Teufel ihm vorschlug: Mach doch einfach aus den Steinen Brot. Wo ist denn das Problem? Du kannst das doch. Aber Jesus erwiderte ihm: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt nicht von dem, was wir heute als Lebensmittel bezeichnen. Sondern er lebt von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Und dann führte der Satan ihn auf eine Zille, auf eine Zinne des Tempels, die zweite Versuchung. Und der Teufel zitierte jetzt sogar eine Bibelstelle. Es steht doch geschrieben, Gott wird seine Engel senden, dass du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Bitte, wenn diese Verheißung nicht für dich gilt, für wen denn sonst? Wenn sie nicht für den Sohn Gottes zutrifft, bitte, für wen denn dann? Aber Jesus entgegnete mit einem anderen Wort aus der Heiligen Schrift. Er erwiderte mit dem Wort, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und hier in der dritten Versuchung bot der Teufel unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus, alle Reiche der Welt an. Und diese Versuchung wollen wir heute Morgen bedenken. Und ich verkündige Ihnen das Wort Gottes unter dem Thema Satan demaskiert. Satan demaskiert. Und wir achten dabei auf drei Punkte. Erstens, die letzte Versuchung, die, wir sagten es bereits, keineswegs die letzte war. Zweitens, der Triumph des Sohnes Gottes über den Teufel. Und den dritten Punkt habe ich überschrieben mit Jesus, unser Schicksal. Jesus, unser Schicksal. Aber zunächst zum ersten Punkt, die letzte Versuchung, die keineswegs die letzte war. Die Versuchung, die uns hier in Matthäus 4 berichtet wird, beginnt mit einem Wiederum. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und er zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Bei dieser Versuchung geht es um Pracht, um Prunk, um Pomp. Es geht um irdischen Glanz und Gloria. Wir haben hier vielleicht vor Augen Aufmärsche, Paraden, Fahnen. Die gibt es im politischen Bereich, aber keineswegs nur dort. Vielleicht wenden wir jetzt ein und uns ist dieser Gedanke gekommen, ja Moment mal, einen solchen Berg, den gibt es doch gar nicht, von dem aus man alle Reiche der Welt hätte überblicken können. Noch nicht einmal vom Mount Everest wäre es möglich, den gesamten Globus zu überblicken. Aber bitte lesen wir hier genau. Hier steht nicht, dass der Teufel den Herrn Jesus auf einen hohen Berg führte, um ihm von dort gewissermaßen einen Panoramablick über die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zu servieren. Offenkundig handelte es sich hier um eine Art von Vision, in der der Teufel dem Herrn Jesus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeigte. Also wohl auch die vergangenen Reiche und möglicherweise auch die Reiche, die noch in der Zukunft liegen werden. Dass der Teufel in der Lage ist, Wunder und wohl auch eine solche Vision zu erzeugen, das ist uns aus anderen Aussagen der Heiligen Schrift bekannt. Ich war zum Beispiel, lesen wir im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 9, dass der Gesetzlose, der einmal auftreten wird, durch die Wirkung Satans dämonische Kräfte sowie Zeichen und Wunder tun wird. Bitte denken wir auch an Aussagen aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Dort heißt es, dass der Satan dem Tier die Macht gibt, große Zeichen zu tun. Ja, der Teufel hat tatsächlich Großmacht und viel List. Aber natürlich stellt sich bei einer Vision die Frage, warum hat der Satan den Herrn Jesus dann überhaupt auf einen Berg geführt? Meine Antwort darauf lautet, das wird hier nicht gesagt. Aber ich weise darauf hin, dass wir in den Evangelien mehrfach hören, sehr häufig, dass zentrale Ereignisse auf Bergen stattfinden. Denken wir an die sogenannte Bergpredigt. Erinnern wir uns auch bitte daran, dass Jesus drei von seinen Jüngern beiseite nahm und er sie auf einen Berg führte und dann verklärt wurde. Dort erschienen ihm auch Mose und Elia. Und wie gesagt, dies fand statt, Matthäus sagt hier, dass er die Jünger auf einen sehr hohen Berg führte. Die gleiche Formulierung, die wir hier lesen. Denken wir in diesem Zusammenhang bitte auch an den Hügel Golgatha. Vergessen wir bitte auch nicht den Berg in Galiläa, zu dem Jesus seine Jünger beorderte, um ihnen dort den Missionsbefehl zu geben. Und bitte schließlich vergessen wir auch nicht die Himmelfahrt, die vom Ölberg aus in der Nähe von Jerusalem aus erfolgt war. Warum fanden alle diese Ereignisse, so könnten wir fragen, auf Bergen statt? Meine Antwort darauf ist, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, es war so. Hier aber ist es nun insofern umgekehrt, als es der Teufel war, der den Herrn Jesus auf einen sehr hohen Berg führte. Was der Sohn Gottes dort in einer Vision schaute, das wird nicht gesagt. War es die Pracht Ägyptens mit den gewaltigen Pyramiden? Waren es die Reiche im Mittleren Osten, in Mesopotamien wie Assyrien, Babylon? Oder waren es Indien, China im Fernen Osten? Waren es Griechenland oder das Römische Reich rund um das Mittelmeer? Oder waren es sogar die damals noch in der Zukunft liegenden Reiche? Im Blick auf das Mittelalter könnte man denn denken hier an Deutschland, an das sogenannte Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Oder dann in der frühen Neuzeit an Spanien, an England oder gegenwärtig an die Weltmächte wie zum Beispiel die USA. Was auch immer es war, dass der Herr hier schaute, als ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit gezeigt wurden, es sollte ihm ganz offenkundig imponieren. Und Satan fügte hinzu, dies alles will ich dir geben. Zunächst denkt man vielleicht, wenn man das liest, was bildet sich der Widersacher Gottes eigentlich ein? Was der Teufel hier dem Herrn Jesus anbietet, das kann er doch gar nicht liefern. Das ist doch maßlose Übertreibung. Das ist doch Schaumschlägerei. Tatsächlich ist es das, jedenfalls weitestgehend. Denn ohne den Willen Gottes, so lesen wir etwa im Heidelberger Katechismus, kann niemand sich rühren noch bewegen. Sonntag 10 des Heidelberger Katechismus. Dies gilt natürlich auch für den Teufel. Der Teufel ist nicht machtvollkommen. Er kann keineswegs alles machen, was er will. Aber leider ist nicht alles Blendwerk, was der Teufel hier von sich gibt. Aufgrund des Sündenfalls Adams und dann wegen unserer millionenfachen Sünden hat er einen Anspruch darauf, auf dieser Erde sein furchtbares, schreckliches Herrschaftsregiment auszuüben. Jesus selbst sagt einmal von dem Satan, dass er der Fürst, der Oberste dieser Welt ist. Und von diesem Boden aus kann der Teufel mit einem gewissen Recht seinen Herrschaftsbereich dem Sohn Gottes anbieten. Und die Bedingung, die Voraussetzung dazu, verkündete der Teufel hier ohne Umschweife: Wenn du niederfällst und mich anbetest. Dem Teufel geht es allein darum. Das ist sein zentrales Ziel. Bete mich an. Angesichts der Tricks, der Tricksereien, die wir bei den ersten beiden Versuchungen festgestellt haben, sticht nun geradezu ins Auge, wie direkt, wie unverhohlen der Teufel hier spricht und wie er sich damit in die Karten blicken lässt. So offen war er bei keiner bisherigen Versuchung. Bisher hatte der Teufel die Gottessohnschaft Jesu vorausgesetzt. Man könnte sagen, er bewegte sich auf der sprachlichen Ebene in dem Bereich des Glaubens. Und bei der zweiten Versuchung, da zitierte er sogar aus der Heiligen Schrift. Aber hier in der dritten Versuchung, warf der Teufel jede Maske ab. Er kam mit seinem Angebot, dass er unverschleiert mit dem Vorschlag verknüpfte, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest, kriegst du alles. Damit trat der Teufel also nicht mehr irgendwie als ein Engel des Lichts auf, sondern er erschien hier ganz und gar als Fürst der Finsternis. Alle scheinfrommen Mäntelchen und Tarnkappen, die verschwanden, und seine eigentliche Absicht, was er eigentlich wollte, das trat hier glasklar hervor. Tatsächlich ging und geht es dem Teufel einzig und allein um dieses eine. Jesus Christus soll nicht Gott den Vater anbeten, sondern ihn. Jesus soll nicht mehr seinem Vater und seinem Heilswillen vertrauen, sondern im Gegenteil, er soll seinem Vater misstrauen und gegenüber dem ersten Gebot ungehorsam werden. Bereits darin aber, dass der Teufel hier so offen und so unverstellt auftritt, wird die Übermacht von Jesus deutlich. Der Teufel sah als letzte Möglichkeit, um über Jesus zu triumphieren, dass er aufs Ganze ging. Alles nach vorn, gewissermaßen. Das war seine Devise. Und tatsächlich wäre es so gekommen, wenn Jesus auf den Vorschlag des Teufels eingegangen wäre. Ja, dann hätte er von Satan die Welt bekommen, allerdings als Gouverneur von Satans Gnaden. Und das hätte bedeutet, dass diese Welt niemals in das Reich Gottes einmünden wird, dass sie niemals wieder unter die Herrschaft Gottes kommt, sondern dass sie für immer in die Finsternis versunken wäre. Bitte vergessen wir dabei nicht, Jesus war berechtigt, alles zu bekommen. Gott, der Vater selbst, hatte ihm gesagt, erbitte von mir und ich werde dir die Heidenvölker zum Erbe geben. Das lesen wir in Psalm 2. Wir werden ihn nachher nach der Predigt singen. Das war im Großen und Ganzen also das Gleiche, was ihm hier der Teufel anbot. Das Ziel also war nicht falsch. Jesus Christus sollte alles bekommen, aber der Weg dorthin war abgrundtief verkehrt. Indem der Teufel dem Sohn Gottes das Angebot machte, Christus alles zu geben, nur unter der Bedingung, dass Jesus gegenüber dem Satan seine Loyalität bekunden würde, gaukelte er ihm vor: Was kämpfst du eigentlich in deinem gesamten Leben? Warum mutest du dir alle diese Plackerei zu? Mache dich doch einfach zu meinem Verbündeten. Und dann kannst du gewissermaßen die Abkürzung nehmen. Das Leiden, das Kreuz, sie wären dann für dich überflüssig. Dafür, dass dir der leidvolle Erniedrigungsweg erspart bleibt, müsstest du nur deine Seele an mich verkaufen. Das alles. Und hätte sich Jesus darauf eingelassen, wäre er auf dasselbe hereingefallen, was einst Satan der Eva vorgaukelte: Du wirst sein wie Gott. Ein zweiter Punkt: Der Triumph des Sohnes Gottes über den Teufel. Aber Jesus Christus ging, Gott sei Dank, auf den Vorschlag des Feindes nicht ein. Der Sohn Gottes erhielt Kurs. Auch wenn der Teufel anbot, ihm die ganze Welt zu Füßen zu legen, Jesus ließ sich von seinem Gehorsamsweg nicht abbringen. Der Sohn Gottes wusste, dass es genau darum geht, die Frage zu beantworten: Wem gehorche ich? Wem bringe ich Ehre dar? Wem bin ich zum Dienen verpflichtet? Und Jesus erwiderte dem Teufel zum dritten Mal mit einem Wort aus der Heiligen Schrift. Und es war zum dritten Mal ein Wort aus dem 5. Buch Mose. Es steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und dieses Zitat stammt entweder aus Matthäus 5, Kapitel 6, Vers 13. Wir hatten das vorhin in der Gesetzeslesung gelesen. Oder aber es stammt aus 5. Mose, Kapitel 10, Vers 20, also das, was wir in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Beide Male steht das Gleiche. Aber wenn man diese beiden Stellen nun noch einmal genau nachliest, dann steht da Folgendes. Ich zitiere mal eine. So hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen. Genau steht es auch so in der anderen Stelle. Fürchten. Darauf möchte ich Sie einmal hinweisen. Wobei Mose von fürchten die Rede ist, spricht Christus von anbeten. Offenkundig war die Ursache, dass der Sohn Gottes für sich selbst das Wort fürchten nicht für anwendbar hielt, der Unterschied zwischen Jesus und uns. Denn im Unterschied zu uns, im Blick auf unseren Gottesdienst, ist der Ausdruck Gottes Furcht für Jesus Christus nicht geeignet. Für uns ist er sehr wohl geeignet. Er ist sogar eine sehr notwendige Charakteristik dafür, wie wir auch hier am Sonntagmorgen vor Gott treten sollen. Okay, ich weiß, Furcht des Herrn ist etwas anderes als Angst vor Gott. Bei Furcht geht es tatsächlich mehr um Ehrfurcht als um Angst. Aber bitte wollen wir auch den Aspekt festhalten, der in Gottes Furcht eben auch enthalten ist. Und da geht es um Scheu, um Schaudern, vielleicht um Frösteln, Beschämung, Beunruhigung, Verzagtheit, Beben. Als angesichts des bevorstehenden Untergangs von Sodom und Gomorra Abraham mit Gott verhandelte, da sagte Abraham: Ach siehe, ich habe es gewagt, so sagte er. Ich habe mich unterwunden, so übersetzt Luther, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Erschrecken vor Gott ist für uns mehr als nur angebracht und damit eben auch Furcht. Wie treten wir vor Gott am Sonntag? Trödeln wir hier rein? Aber im Blick auf den Sohn Gottes ging es nicht um Furcht, um Angst vor Gott. Christus diente Gott und er anbetete seinen Vater aus der Einheit mit ihm. Und die Einheit mit ihm war und ist für ihn etwas völlig Selbstverständliches. Und das ist meines Erachtens der Grund dafür, dass Jesus Fürchten hier durch den Begriff Anbeten ersetzt hat. Und am Schluss des Berichtes heißt es dann, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Der Apostel Johannes schreibt einmal, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Einen Vorgeschmack davon, was das heißt, erhalten wir hier. Nachdem der Herr Jesus gegenüber dem Teufel klarstellte, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, du sollst ihm allein dienen, da muss jener abziehen. Das ist das Neuartige an dieser Versuchung. Hier verteidigte sich Jesus Christus nicht nur, sondern er griff an. Er zwang den Versucher einzupacken und sich davon zu machen. Dass Satan entwich, okay, das war nur für eine Zeit lang, aber immerhin. Satan war geschlagen, aber er war noch nicht besiegt. Er war noch nicht gebunden. Der Satz, weiche von mir, Satan, er klingt so einfach. Er klingt so schlicht, aber was für eine herrliche Botschaft steckt darin. Wenn Jesus den Satan vertreibt, dann hat jener sich zu entfernen. Das sehen wir immer wieder in den Evangelien. Der Teufel und sein Heer der Finsternis, sie müssen vor Christus, dem Licht, dem wahrhaftigen Licht der Welt, weichen. Aber dann geschah noch etwas. Es heißt hier weiter, und die Engel traten hinzu und dienten ihm. Ob sie ihm, dem Ausgehungerten, jetzt Brot reichten, steht nicht da. Aber ich halte diese Annahme nicht für unwahrscheinlich. Auf jeden Fall, sie dienten ihm. Sie standen ihm zu Diensten. Engel, sie waren bereits bei der Geburt Jesu anwesend. Sie standen abrufbereit während seines gesamten irdischen Lebens ihm zur Verfügung. Als er dann zum Kreuz ging, sagte der Herr dem um sich schlagenden Petrus, dass ihm Legionen, 12 Legionen Engel zur Verfügung stehen, wenn er sie hätte rufen wollen. Engel waren auch bei der Auferstehung Christi zugegen. Und sie werden auch bei seiner Wiederkunft dabei sein. Und hier, nach den 3 Versuchungen, standen sie dem Sohn Gottes zur Verfügung. Für die unsichtbare Welt waren diese Versuchungen, war das, was hier geschah, und ihre Überwindung ein gewaltiges Drama. Dass Jesus den Versuchungen nicht nachgab, sondern dass er dem Teufel widerstand und ihn schlussendlich vom Platz verwies, das war für die unsichtbare Welt eine gewaltige Proklamation. Offensichtlich gibt es einen, der versucht worden ist, wie jeder andere Mensch, der Fleisch und Blut hat, aber der sich nicht von Satan und seinen Lügen verführen ließ, sondern der standhielt. Christus, er blieb ohne Sünde. Dass wir über diese 3 Versuchungen, die hier zu Beginn von Christi öffentlichem Auftreten überhaupt wissen, ihr Lieben, das ist nur deswegen möglich, weil Jesus über diese persönlichen Auseinandersetzungen mit dem Satan seinen Jüngern berichtet hat. Kein menschlicher Augenzeuge war dabei. Und doch sollte die Gemeinde, sollen wir davon wissen. Der Apostel Johannes, er schreibt einmal in seinem ersten Brief: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Entweder oder. Denn alles, was in der Welt ist, so heißt es weiter, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern aus der Welt. 3 Begriffe kommen hier vor. Lust des Fleisches, Lust der Augen und Hochmut des Lebens. Darin haben wir so etwas wie eine Zusammenfassung der Versuchungen, die jeder von uns hier in dieser Welt erfährt. Und wenn wir diese 3 Auffächerungen der Versuchungen, den 3 Versuchungen Jesu zuordnen wollen, dann können wir folgende Parallelen ziehen. Die Versuchung, seinen Hunger selbst zu stillen, das entspricht der Lust des Fleisches. Wir sagten, als wir uns über die erste Versuchung besannen, die Lust des Fleisches, sie beinhaltet alle möglichen körperlichen Verlangen. Jesus antwortete, indem er mit 5. Mose 8, Vers 3 betonte, dass es Wichtigeres gibt, als seinem Fleisch zu entsprechen. Das Leben ist mehr. Es ist Gott zu gehorchen und auf ihn zu harren. Als 2. versuchte der Teufel, einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift gegen Jesus zu verwenden. Anstatt Gott zu gehorchen, sollte er etwas Sensationelles tun, etwas für die Sinne. Es ging um die Lust der Augen, die befriedigt werden sollten. Und schließlich ging es darum, alles zu bekommen, das ist die 3. Versuchung, nur ohne den Erniedrigungsweg des Kreuzes. Es ging um den Hochmut des Lebens. Und aus dieser Perspektive können wir also sagen, dass unser Heiland, wie es Lukas einmal sagt, jeder Versuchung standgehalten hat. In allen dreien ging es dem Teufel darum, Jesus zum Misstrauen gegenüber Gott, dem Vater, zu verführen. Auch dort, wo Satan mit frommen Voraussetzungen auftrat und sogar Bibelstellen anführte. Das Reden des Teufels und auch sein Handeln, alles an ihm und in ihm, es ist verlogen und es war verlogen. Denn es war alles ohne Glauben, ohne Liebe zu Gott, ohne Glaubensgehorsam. Selbst wenn man fromm spricht. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Ich habe ihn überschrieben mit Jesus, unser Schicksal. Fragen wir, was heißt das, was uns hier berichtet wird, eigentlich für uns? Ich will das mal in 7 Punkten auf folgende Vergleichbarkeiten hinweisen. Erstens, es ging bei den Versuchungen, halten wir das mal fest, nicht um andere, sondern es ging um die eigene Bewährung. Genauso verhält es sich bei mir und auch bei dir. Es geht um meine und deine Rettung und um meine und deine Bewahrung, nicht um die der anderen. Jesus Christus, er wurde sogleich nach seiner Berufung am Jordan versucht. Das Volk Israel war noch nicht einmal aus Ägypten herausgekommen. Da war der Pharao schon hinter ihnen her. David war kaum zum König gesalbt. Da flogen schon die Speere von Saul gegen ihn. Vergiss nicht, wie schnell der Teufel attackieren kann. Nicht wahr? Nicht selten sind wir zügig damit beschäftigt, mit dem, was bei anderen an Veränderungen geschehen muss. Oder vielleicht meinen wir auch, unsere Arbeitskollegen, unsere Schulfreunde, sie müssen Christen werden. Oder bei denjenigen, die bereits Christen sind, achten wir möglicherweise sehr intensiv und sehr genau darauf, dass sie bitteschön bessere und heiligere Christen werden müssen. Das ist alles nicht an sich falsch, aber aus diesem Bericht über die drei Versuchungen können wir die Lehre ziehen, dass in erster Linie es nicht um die anderen geht, sondern dass du zunächst lernst, Gott treu und gehorsam zu sein. Es geht vorrangig darum, dass wir vor dem Angesicht Gottes ein authentisches, ein ehrliches, ein aufrichtiges Leben führen und nicht eine fromme Schau abziehen. Ich sage vor Gott. Meine Frage, wie sieht es aus mit deinem täglichen Bibellesen und Beten? Also mit deinem Stehen vor dem Angesicht des heiligen Gottes. Ich spreche jetzt ganz bewusst von den Zeiten, in denen kein Mensch dabei ist, in denen du alleine bist, vielleicht dich unbeobachtet fühlst von Menschen. Ihr Lieben, auch dort Gott treu zu sein, das kostet geistliche Energie. Es ist ein Kampf, um gerade nicht nach dem Motto zu leben, ach, sieht doch keiner. Mein zweiter Punkt. Jesus selbst, er wachte und er betete. Deswegen ging er in die Wüste. Er unterstrich sein Beten durch das Fasten. Zu seinen Jüngern sagte er ebenfalls, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Dieses Wort sagte Jesus im Garten Gethsemane. Sei wachsam, pass auf. Ihr Lieben, ich würde es nicht ausprobieren, aber ich habe einmal Folgendes gelesen. Im Dschungel in Indien greift ein Tiger nur aus dem Hinterhalt an. Folglich wird niemand getötet, der den Tiger erspäht hat, bevor dieser ihn gesehen hat. Wie gesagt, ich würde es nicht ausprobieren, wenn ihr das nächste Mal daran denkt, nach Indien in den Dschungel zu reisen. Aber in der geistlichen Welt ist da sehr viel Wahres dran. Versuchungen, die rechtzeitig wahrgenommen werden, weil ich aufpasse, weil ich wachsam bin, sodass man, wenn man wahrnimmt, dass sie sich heranschleichen, und wir uns dann vor Gott ins Gebet flüchten, die sind nicht mehr gefährlich. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Wenn du wachsam bist und aufpasst und betest, dann bist du auf dem Weg des Sieges. Einst kam der Satan in den Garten Eden und er stieß auf eine unvorbereitete Eva und einem total naiven Adam. Wir wissen, was passierte. Mein dritter Punkt. Genau wie bei Jesus wird Satan versuchen, dass wir anfangen, Gott und seinem Wort zu misstrauen oder es sogar manipulativ zu missbrauchen. Sei auf der Hut. Sei auf der Hut, auch nur den Gedanken aufkommen zu lassen, Gott und seinem Wort zu misstrauen. Man fängt plötzlich an, zu meinen, zu denken, Gott hilft mir doch nicht. Ich muss meine Probleme in die eigenen Hände nehmen. Ich muss meine Schwierigkeiten selbst lösen. Geh nicht auf diesen Weg. Wirf dein Vertrauen nicht weg, sondern richte es auf Gott. Aber noch einmal, in den Versuchungsberichten geht es nicht nur um Misstrauen gegenüber Gott und seinem Wort, sondern es geht auch um das Missbrauchen des Wortes Gottes. Ich erinnere einmal an eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Als das Volk Israel gegen die Philister in den Krieg zog, da verlor das in den geistlichen Kompromissen dahinlebende Volk Gottes eine Schlacht nach der anderen. Eine Niederlage kam nach der anderen. Und anstatt nun zu Gott von Herzen umzukehren, ihn anzuflehen, weil er es doch ist, der sie errettet, verfielen sie auf religiöse Tricksereien. Sie fassten den Plan, die Bundeslade ins Heerlager zu holen. Und auf diese Weise meinten sie dann, unbesiegbar zu werden. Man gab sich ja religiös, spirituell. Vielleicht hat man heute irgendein Bild in seinem Zimmer. In Wahrheit war das nichts anderes als Aberglauben. In Wahrheit suchte man sich und auch Gott damit zu täuschen, denn das Herz ging in eine andere Richtung. Natürlich ließ Gott sich auf einen solchen Schmuh nicht ein. Die Philister errangen erneut einen gewaltigen Sieg, dass sie sogar die Bundeslade erbeuteten. Und Gott schrieb über diese Zeit ein Wort, Ikabod. Das heißt zu Deutsch, die Herrlichkeit Gottes ist gewichen, sie ist weg. Vorbei. Versuchen wir nicht, mit Gott und seinem Wort zu tricksen. Versuchen wir nicht, ihn irgendwie gedanklich vorauszusetzen oder zu manipulieren. Wir sind aufgerufen, ihm und seinen eindeutigen Geboten sowie seinen herrlichen, wunderbaren Verheißungen zu vertrauen und so aus seinem Wort und aus seiner Gnade, aus seiner Kraft zu leben. Viertens. Unser Heiland trat dem Teufel entgegen mit dem Befehl, weiche von mir, Satan, denn ich will Gott, dem Herrn, allein dienen, ich will ihm allein anbeten, ihn allein anbeten. Und ich sage dir, tu dasselbe. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Frage auftaucht, ach, schaffe ich sowieso nicht. Die Versuchungen, sie sind mir immer viel zu schwer. Nur Jesus kann doch den Versuchungen standhalten, ich doch nicht. Und bitte sagt es nicht auch der Heidelberger Katechismus in der Auslegung zur sechsten Bitte des Unser Vaters. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann die Erklärung, weil wir aus uns selbst so schwach sind, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können und unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Fleisch nicht aufhören, uns anzufechten. So wollest du uns erhalten und stärken durch die Kraft deines Heiligen Geistes, auf dass wir mögen, ihnen festen Widerstand zu leisten und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis dass wir endlich den vollkommenen Sieg erlangen. Das wird in der Ewigkeit geschehen. In dieser Welt werden wir Menschen auch immer wieder den Versuchungen erliegen. Aber trotzdem vergiss das eine nicht. Die Bibel sagt, wir haben einen lebendigen Gott, der uns keinen Versuchungen aussetzen wird, die wir nicht bewältigen, die wir nicht überwinden können. Er wird auch den Ausweg schaffen. Und aus diesem Grund dürfen wir dem Herrn für seine Gnadenmacht in unserem Leben danken. Mein fünfter Punkt. Satan muss sich gegen Ende seiner Versuchungen immer mehr in die Karten schauen lassen. In der Regel wird es sich auch bei Versuchungen, die uns erreichen, so ereignen, so geschehen. Zu Beginn der Versuchungen erscheint der Teufel immer am stärksten und am hinterlistigsten. Zumal dann, wenn er als Engel des Lichts auftritt. Aber wenn du dich von vornherein von ihm nicht einseifen lässt, sondern ihm gleich von Anfang an Widerstand leistest, dann muss der Teufel sich bloßstellen und enttarnen. Und dadurch wird er schwächer. Wer den Satan durchschaut hat und ihm von Anfang an Widerstand leistet, der wird geschützt, wenn er dich dann auffordert, ihn anzubeten. Zugriff verweigert, von Anfang an. Und darum geht es mir, wenn ich sage, dass die Versuchungsmacht des Bösen bei denen schnell schwächer wird, die sich von vornherein gegen ihn zur Wehr setzen. Wie auch immer der Widersacher ankommt, leiste ihm Widerstand und vertraue auf die herrliche Verheißung, die uns der Heilige Geist im Jakobusbrief gibt: Widersteht dem Teufel und er flieht von euch. In dieser dritten Versuchung haben wir es eigentlich im Vergleich zu den anderen mit einem leicht zu durchschauenden Teufel zu tun. Bete mich an, falle vor mir nieder, du bekommst alles, was du willst. Aber mit dieser Aufforderung beginnt der Teufel häufig nicht. In den ersten beiden Versuchungen predigte der Teufel. Erst in der dritten Versuchung steigt er gewissermaßen von der Kanzel herab und versucht, Jesus in seine eigene Kirche zu bringen, in die Satanskirche. Aber damit fängt er nicht an. Sechstens, bei dieser dritten Versuchung wird deutlich, eindeutig, worauf Satan eigentlich zielt. Nämlich, dass Menschen Gott als den Gebieter verehren, dass sie ihn anbeten. Das stört, das ärgert ihn am meisten. Der Ort, an dem wir Gott gemeinsam verehren und ihn anbeten, das ist hier der Gottesdienst. Erahnen wir vielleicht, warum uns am Sonntagmorgen ganze Bataillone von Argumenten in den Kopf schießen, mit denen wir uns vermeintlich entschuldigen und zu begründen versuchen, heute nicht, vor das Angesicht Gottes zu treten. Am Montagmorgen haben wir dann keinerlei Schwierigkeiten, rechtzeitig aufzustehen, um dann den Mächten der Ökonomie und auch unseres eigenen Brotes zu dienen. Da ist die Müdigkeit, da sind die Kopfschmerzen und das Sonstige nicht sich so gut fühlen. merkwürdigerweise verdampft oder jedenfalls nicht so stark. Es ärgert den Teufel maßlos, wenn Menschen Gott verehren und wenn sie ihn anbeten, wenn sie durch ihre Lieder und durch das Bekenntnis ablegen, ihn preisen. Und dann noch eins, siebtens. Das möchte ich abschließend sagen und darauf hinweisen, auf den Gott, der uns hält, der uns trägt. Und ich zitiere dazu ein Wort, mit dem Judas, der Bruder des Herrn, seinen kleinen Brief abschließt. Das Thema des Judasbriefes ist ja, dass wir für den einmal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollen. Und am Schluss dieses Briefes schreibt Judas Folgendes: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Und dann bleibt nur noch übrig zu sagen ein Wort: Amen. Ja, so ist es.